Wenige Gemeinden, die in drei Sprachen Lobpreis und Anbetung machen. Und der Herr, ich kann das Lächeln sehen vom Herrn, weil es ist nicht nur in den Sprachen, sondern es kommt wirklich aus dem Herzen von all den Menschen hier. Ja, herzlichen Dank, Simone hat mich schon vorgestellt und es ist eine große Ehre, dass ich heute da bin. Aber ich wollte, bevor wir heute ins Wort gehen und mit der Predigt beginnen, ich habe ja erfahren, euer Pastor ist in Kopenhagen. Und es ist ein Segen, dass ihr ihn gehen lässt nach Kopenhagen. Ich bin überzeugt, die Menschen dort, die werden gesegnet sein durch seinen Dienst. Die werden auferbaut, die werden... ist es langsam genug für die Übersetzung? Gut. Die werden auferbaut, die werden gesegnet, die werden dem Herrn näher geführt durch seine Worte des Glaubens, die er ihnen spricht. Und ich habe es auf dem Herzen, dass wir für euren Pastor beten. Ja, seid ihr damit einverstanden? Ich weiß, ihr betet zu Hause für euren Pastor. Aber heute, wo wir uns versammeln, lasst uns doch alle aufstehen und lasst uns für euren Pastor beten. Ihr mit euren Worten, was ihr auf dem Herzen habt, und ich mit den Worten, was ich auf dem Herzen habe. Vater im Himmel, wir erheben gemeinsam den Pastor Fred Uwe, der heute in Kopenhagen ist, Herr, und den Menschen, deinen Leib Christi, dort dient. Vater, du hast Worte des Lebens und Worte des Geistes in ihn hineingelegt. Und ich bitte, Vater, dass die herauskommen, Ströme vom lebendigen Wasser, dass sie aus ihm herausquellen, Vater, den Nöten begegnen von den Menschen dort in der Versammlung, denen ihr dient, Vater, Krankheiten geheilt werden, Vater, dass Gefangene befreit werden, die gefangen sind in so vielen Bereichen ihres Lebens, Vater. Vater, dass ihr Glaube aufgebaut wird. Du hast Glauben in diesen Mann gelegt, Herr, und er lebt diesen Glauben, dass er es in die Menschen hinein investieren kann. Vater, segne den Pastor Fred übermäßig, Herr, dass dieser Segen auch aus ihm herausquillt und übergeht in die Versammlung, der er dient, Herr. Er ist ein Segen, weil du ihn zum Segen gemacht hast, Vater. Und er ist ein Gefäß, das du mächtig benutzt. Und wir danken dir für Pastor Fred. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, lasst uns ins Wort gehen. Wir wollen heute eine Predigt machen, ja, wie immer. Aber wir wollen heute predigen und das Thema der heutigen Predigt ist mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. Ich weiß nicht, gibt es Überwinder hier im Raum? Ja, ja, sind Überwinder im Raum, okay, gut. Und wir haben auch einiges zu überwinden, denn die meisten von uns, die jetzt hier im Raum sind, sind ja keine Teenager mehr, wenn ich so durch die Reihen schaue, die sind ja schon rausgegangen und wir haben schon einiges an Lebenserfahrung oder im Leben auch erlebt. Also wir wissen, es gibt immer wieder ein bisschen was, was wir überwinden können, müssen, sollen. Und da wollen wir uns das heute im Wort anschauen. Wenn ihr jetzt dieses Bild seht, das ist also keine Predigt, wie man Berge erklimmt oder die neuesten Techniken vom Bergsteigen vermittelt. Das ist einfach symbolisch gemeint. Die Berge sind die Herausforderungen, die im Leben kommen, die wir zu überwinden haben. Und dafür ist es gedacht. Und ich möchte mit einer Schriftstelle anfangen, die ist im Römer Kapitel, im Vers 8, Kapitel 8, Vers 28. Vom Vers 28 bis zum Ende könnt ihr zu Hause durchlesen, ist wirklich der ganze Zusammenhang von dem, was ich jetzt eben sage, von diesem Vers, ist dann noch besser zu erfassen. Aber da heißt es im Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Weil wir lieben Gott, richtig? Amen. Und das Wort sagt uns, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Und wir wissen, wir sind nach seinem Vorsatz berufen. Es wird ein bisschen klarer, wenn wir vorangehen. Wenn wir da jetzt weiterlesen, da sagt dann der Apostel Paulus einfach ein paar Sachen, dass wir berufen sind und was Gott für uns hat. Und dann nennt er aber auch einige Dinge, Umstände, Widrigkeiten, Dinge, die einem Christen im Leben geschehen. Und er kommt dann im Vers 37 zu der Aussage, wo der Titel von dieser Predigt kommt, der heißt dann, aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also auch wenn du oder ich mich nicht jeden Tag als Überwinder fühlen, wir haben ja schon gelernt und ich weiß, ihr lernt das in dieser Gemeinde, dass wir nicht danach gehen, was uns unser Gefühl oder unser momentaner Lebensumstand vermittelt, sondern wir gehen danach, was Gott über uns sagt. Und Gott sagt hier, dass wir in alledem überwinden. Und zu Hause lest diese Verse durch, da ist ziemlich so alles aufgeführt, was man so überwinden kann. Überwinden. Was sagt die Bibel zum Überwinden? Ich habe euch ja schon gefragt, ihr habt damit übereingestimmt, es gibt Dinge zum Überwinden. Aber lasst uns mal nachlesen, was der Apostel Paulus sagt im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7 und 8 lesen wir da. Und da sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und das sagt er ziemlich am Ende von seinem Leben. Er hat den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, seinen Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und dann sagt er im Vers 8, von nun an liegt vor mir die Krone der Gerechtigkeit bereit. Da hält er sich jetzt daran, das ist der nächste Schritt oder das ist der nächste Abschnitt in seinem Leben, wenn er von dieser Erde geht. Aber wo er eben sagt, im vorhergehenden Vers, ich habe den Kampf, den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt, ich habe meinen Lauf vollendet. Kannst du das schon von dir sagen? Oder ich von mir? Nee, ist keine rhetorische Frage, also ist ehrlich ernst gemeint. Nee, können wir noch nicht sagen, weil wir sind noch auf der Erde und wir haben auch noch einiges zu tun. Wir gehen noch nicht weg. Also wir können das noch nicht sagen. Und wenn wir das noch nicht sagen können, dann haben wir noch einiges zu überwinden. Gibt noch Sachen zu überwinden. Schauen wir uns die Frau an. Wisst ihr, in Sprüchen Kapitel 31, diese großartige Frau, die so geschäftstüchtig war, diese großartige Frau, die so eine großartige Ehefrau war, eine großartige Mutter zu ihren Kindern. War das eine Teenagerin? Oder war das eine Frau im Teenage-Alter, über die da geschrieben ist, die gerade ihr junges Erwachsenenleben beginnt? Nee, das war eine Frau, die hat einiges in ihrem Leben überwunden, um an diesen Platz zu kommen, um dann eben so beschrieben zu werden. Die musste auch Dinge überwinden. Genau wie der Apostel Paulus in dem vorhergehenden Vers, den wir gelesen hatten, der musste auch Dinge überwinden, um das aussagen zu können. Und stell dir mal vor, jetzt kommst ne? Du und ich hier auf der Erde, wir sind keine Ausnahme. Wir sind in der gleichen Kategorie Mensch. Wir sind Menschen. Wir sind in der gleichen Kategorie. Wir müssen auch überwinden. Für den einen oder anderen war es vielleicht heute Morgen schon schwer, die Bettdecke zu überwinden. Also nicht hier im Raum, weil ich habe gesehen, ihr seid alle sehr pünktlich angekommen. Aber es gibt andere. Aber das ist auch real. Das ist schon eine Sache zum Überwinden. Wie sieht es denn aus mit unserer Vergangenheit? Das ist eine Sache, wo manche überwinden müssen. Oder mit dem, was du oder ich, du von dir und ich von mir selbst denke. Manchmal denken wir nicht das Beste von uns. Das ist eine Sache, die wir überwinden müssen. Überwinden mit was? Mit dem Wort Gottes, was Gott von uns sagt. Ja, wie sieht's aus mit Krankheiten? Manche Menschen haben mit Krankheiten zu kämpfen und müssen Krankheiten überwinden. Andere Sache, Geld. Wer viel Geld hat, der muss überwinden, dass er nicht den trügerischen Reichtum verfällt. Wer kein Geld hat, der muss überwinden, damit zu leben bzw. zu Geld zu kommen. Mit einem Job. Wer einen guten Job hat, den hat er nicht, weil er so super klug ist, auch wenn viele Menschen das denken, denn die Klugheit kommt auch vom Herrn, dass er nicht stolz wird. Wer keinen Job hat, der muss überwinden, dass er momentan in dieser Lage ist und dann überwinden, einen Job zu bekommen. Also wir können das anführen bis heute Abend. So viele Dinge gibt es da, die zum Überwinden da sind. Manche haben es mit Essen und Trinken. Was sagt die Bibel dazu? oder mit anderen Begierden, die wir haben. Und ich spreche da jetzt nicht unbedingt von unmoralischen, die gehören natürlich auch dazu, aber mit allen Begierden, die nicht wirklich gut für uns sind und die auch nicht wirklich mit dem Wort Gottes vereinbar sind. Und da sagt der Apostel Paulus uns was großartig, gibt uns so einen super Tipp. Im 1. Korinther, im Kapitel 9, Vers 27, da sagt er uns, sondern ich bezwinge meinen Leib und ich beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Wir sprechen hier nicht von jemandem, der keine Ahnung von Gott hat. Wir sprechen hier vom Apostel Paulus, der zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben hat. Wir sprechen hier vom Apostel Paulus, dessen Schriften du und ich folgen in unserem Glauben. Also das war jemand, der hat es verstanden, das Evangelium. Der hat es verstanden, Gott nachzufolgen. Und der sagt hier in dem Vers, ich bezwinge meinen Leib, ich beherrsche ihn. Also ich, in einer Umgangssprache aus dem Fränkischen würde man sagen, ich buttere meinen Leib nieder. Nicht wortwörtlich, wie es manche Glaubensgemeinschaften handhabten, dass man sich persönlich mit irgendetwas prügelt. Nein, das ist nicht gemeint, sondern ich erlaube meinen Leib nicht, diesen Begierden nachzugehen, sofern sie nicht gut sind für mich. Das an zweiter Stelle. Aber sofern sie nicht mit dem Wort übereinstimmen, was Gott für mich will. Situationen, Umstände, Gefühle. Hat schon jemand mal was zu tun gehabt, Gefühle zu überwinden? Ja, mit Glücksgefühlen ist ja toll. Aber auch die können einen irgendwo hinziehen, wo es nicht gesund ist. Mit anderen Gefühlen ist es absolut notwendig. Wie ist es denn, wenn ich für meinen Nächsten nicht besonders fühle, dass ich mit dem auskommen will? Sowas kommt ja vor in der heutigen Zeit mit den Menschen, mit denen wir uns befassen müssen. Da habe ich auch was zu überwinden. Gewohnheiten, oh, da fangen wir besser gar nicht an. Aber da gibt es auch Sachen, die wir überwinden müssen. Also so viele Dinge. Und du selbst Jesus musste Dinge überwinden, als er auf dieser Erde war. Er hat nämlich mal gesagt, so steht es in der Bibel, wie lange muss ich euch noch ertragen? Ich unterschreibe es ein bisschen, aber da hat er seine liebenswürdigen Jünger gemeint, die Tag und Nacht mit ihm zusammen waren. Und er sagte, wie lange muss ich euch noch ertragen, weil ihr immer so ungläubig seid und weil ihr das nicht versteht, wie das Königreich Gottes wirkt. Aber ich weiß, wir sind nicht wie die 12 damals gewesen sind. Wir sind gehorsam Gott gegenüber. Wir sind schon weiter und reifer geworden in unserem Glauben. Also Jesus wird uns das nicht sagen. Aber das Beispiel ist, Jesus hatte auch Dinge zu überwinden. Und das ist nur eines gewesen, das waren ja noch viel mehr. Also ich glaube, wir haben wirklich etabliert, es gibt Dinge, die wir überwinden müssen in unserem Leben. Und wieder der Apostel Paulus, der sagt so etwas Gutes zu seinem Ziehsohn, den Timotheus, im 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Da sagt er, und das ist eine ermutigende Schriftstelle für uns alle, sagt, übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, Verfolgung erleben oder Verfolgung erleiden. Das ist keine Prophetie, dass du sagst, oh Mensch, was sagt der denn für Sachen, die will ich ja gar nicht hören. Das ist die Bibel, die uns das sagt. Und es ist gut für uns, wenn wir die Realität sehen. Das ist eine der Realitäten, die wir als Christen, mit denen wir uns als Christen auseinandersetzen müssen und wo wir wieder etwas haben zum Überwinden. Der nächste Vers sagt sehr, sehr ähnlich. Ne? Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber, seid ihr nicht auch froh für dieses großartige Wort? Aber, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wer lebt in dir jetzt? Und wer lebt in mir jetzt? Derjenige, der die Welt überwunden hat. Und dadurch, durch den Glauben an ihn, sind wir mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. Von der praktischen Seite her können wir dazulernen. Können wir noch besser werden im Überwinden. Ja? Ja, ich glaube, wir können besser werden im Überwinden. Nachdem wir vorhin diesen Vers gelesen hatten vom Apostel Paulus, am Ende seines Lebens, da sind wir noch nicht angekommen. Also glaube ich, dass wir besser werden können zum Überwinden. Zeigt uns die Bibel Beispiele von Menschen, von denen wir lernen können, besser zu werden zum Überwinden? Ja, definitiv. Und wir schauen uns ein paar an. Kennst du Menschen in deiner Nähe, wenn du die siehst, wenn du deren ihr Leben beobachtest, wo du von denen lernen kannst, besser zu werden im Überwinden? Wie sieht's aus zum Beispiel mit einem Pastor oder mit einer geliebten Schwester oder einem geliebten Bruder, die oder der eine bestimmte Situation durchlebt hat, wo du sagtest, ach du meine Güte, ob die oder er da jemals rauskommt? Und du hast sie beobachtet während diesem Zeitraum und im Glauben auf den Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, haben sie überwunden und sind aus der Situation herausgekommen. Ja, du hast bestimmt solche Menschen in deinem Leben. Und es ist so wichtig für uns, dass wir Menschen auf persönlicher Ebene kennen, nicht nur von einem Fernsehprediger oder von jemand anders, den wir hin und wieder mal sehen, sondern dass wir so nah an deren ihrem Leben dran sind und sie nicht nur kennen von dem, was sie sagen, sondern wir auch sehen, wie leben denn die ihren Glauben und dadurch ermutigt werden und sagen, ah, okay, dann kann ich in meiner Situation das auch anwenden, das Wort Gottes, glauben, fest drauf stehen bleiben und davon lernen, besser zu werden im Überwinden. Wie können wir denn überwinden? Einen Vers noch vorab in den Sprüchen. Das zeigt, dieser Vers beschreibt einen Ist-Zustand von einer Person. Und er sagt in der Schlachte 2000, zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Ein paar andere Übersetzungen sagen es noch genauer. Neues Leben sagt, ob du stark bist, zeigt sich erst in der Not. Und die Hoffnung für alle sagt, wenn du schwach und mutlos bist, sobald du unter Druck gerätst, dann bist du es auch sonst. Wow. Menschen glauben manchmal, weißt du, wenn alles super läuft, weißt du, der Job ist klasse oder die Aufträge sind da, weißt du, die Ehe, die Beziehung, alles funktioniert wie am Schnürchen, deine gesellschaftlichen Kontakte, super klasse, alles ist klasse, du läufst da einfach nur so auf rosa Wolken entlang, das ist wirklich klasse. Aber die Bibel sagt uns aus, nach diesen Versen, das ist nicht die Zeit, einfach uns auf die Couch zu legen, den ganzen Tag. Nichts gegen auf die Couch legen, okay? Das ist schön und das hat auch seinen Platz. Aber nicht auf die faule Haut zu legen, sondern wir sollen uns vorbereiten. Und die Bibel ermahnt uns immer wieder, dass jeder Mensch, der hier auf dieser Erde lebt, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und dann sagt uns das Wort ja hier, wenn wir dann in der Not sind, dann merkt man ja erst wirklich, was in uns drinsteckt. Wenn wir gepresst werden, wie ein Schwamm, dann kommt bei einem Schwamm das raus, was im Schwamm drin ist. Und wenn wir vom äußerlichen Druck, Umständen, Dingen, die passieren und geschehen, wenn die auf uns einwirken mit großem Druck, dann kommt das raus, was in uns drin ist. Und ich möchte nicht, dass aus mir herauskommt, ach du meine Güte, da gehe ich unter, das schaffe ich nicht. Nee, ich möchte, okay, jetzt haben wir diese Situation, aber Vater, du bist mit mir, ich stehe auf dich. Wir gehen da zusammen durch. Ich bin nicht allein. Ich habe Glaubensgeschwister, wenn ich die benötige, die mit mir stehen können. Ich habe einen Pastor, der mit mir stehen kann, der mit ich hier überwinden kann in dieser Situation. Ich möchte, dass solche Sachen aus mir herauskommen. Du nicht auch? Amen. So, wie werden wir denn jetzt besser im Überwinden? Der erste Schritt vom Neuen geboren werden. Ich weiß nicht, wie dein Erlebnis gewesen ist, als du Jesus Christus angenommen hast. Und ich weiß auch nicht, wie deine Vorgeschichte war, wie du zum Glauben gekommen bist. Es kann sein, dass ein großer, gesalbter Christ, Evangelist, dir sagte, nimm Jesus an und alle deine Probleme sind gelöst. Das ist die Lösung für dein Leben. Im Allgemeinen stimmt das ja. Aber wir alle haben das erlebt. Es haben sich nicht alle Dinge von selbst erledigt, oder? Nee, haben sie sich nicht. Hat es jemand erlebt, dass alles okay war seitdem? Nee, ist nicht der Fall. Ne, war nicht. Die Wahrheit ist, alle wunderbaren Verheißungen gehören uns. Den neuen Bund, in dem du und ich eingetreten sind, der ist besser als der alte Bund, gegründet auf besseren Verheißungen und durch ein Opfer nicht von Tieren, Stieren, Lämmern und so weiter und so fort, sondern der wurde besiegelt durch das Blut Jesu Christi, ein für alle Mal. In diesen Bund sind wir hineingeboren, in diesen Bund sind wir hineingetauft, das sind wir Bundespartner jetzt mit unserem mächtigen Gott. Aber trotzdem hat sich nicht jedes Problem in Luft aufgelöst, in meinem Leben, nachdem ich Jesus Christus angenommen habe. Um euch die Wahrheit zu sagen, einige Probleme sind dadurch erst richtig entstanden. Aber wisst ihr, was gut ist, wenn wir wissen, was uns erwartet oder die Fakten kennen, dann liegen wir nicht auf der Couch untätig rum, sondern wir bereiten uns vor in den guten Zeiten, damit wir gerüstet sind für die schlechten Zeiten. Der neue und der bessere Bund. Wir werden ja vom Neuen geboren, im Geistlichen, und das ist sehr, sehr ähnlich, wie wenn ein Baby geboren wird. Wenn so ein Baby von Neuem geboren wird, ist es dann gleich in der Wiege und dann fängt das Autofahren an und dann kannst du super gucken in der Küche und dann kannst du dieses und jenes Musikinstrument spielen und dann kann es dieses und jenes Ding machen. Nee, das ist doch absurd, ne? So eine Redeweise. Ne? Aber wir manchmal stellen uns vor, und ich spreche wirklich nicht im Allgemeinen von der Gemeinde, ich spreche allgemein vom Leib Christi, aber wir manchmal stellen uns vor, ich werde von Neuem geboren, jetzt bin ich ein Christ, jetzt komme ich in den Himmel und das war's. Nee, das war's nicht. Wir sind ein geistliches Baby. Ja, und wenn wir nicht gefüttert werden, und zwar mit der unverfälschten Milch des Wortes, dass wir gut heranwachsen, dann wachsen wir entweder schief oder ungut heran oder wir wachsen gar nicht. Wir sterben. Also wir sterben nicht körperlich, aber wir gehen so durchs Leben und am Ende kommen wir dann auf allen Vieren am Himmel an und sagen, Jesus, ich habe es gerade noch geschafft. Aber das ist nicht der Wille Gottes für dich und für mich. Der Wille Gottes für dich und für mich ist, dass wir das Wort leben, dass wir die Überwinder sind, die Gott uns nennt. Amen. Und dann gibt es im Leib Christi manche Menschen, sprechen wir wieder von diesen geistlichen Babys, die schon 5, 10, 15, 20 Jahre lang in Christus sind, aber das geistliche Baby gewesen sind. Und dann sagen die, ich verstehe das nicht. Der Pastor hat für mich gebetet. Ich verstehe das nicht. Der gesalbte Gastredner hat für mich gebetet. Ich verstehe das nicht. Der Prophet hat für mich gebetet und hat sogar Hände aufgelegt. Aber es hat trotzdem nichts bewirkt. Ja, warum ist das? Weil das nicht die Art und Weise war, wie man das Problem überwindet. Du kannst mit Gebet nicht das überwinden, wozu Glaube notwendig ist. Weißt du, es gibt Menschen, und es ist eine reale Geschichte von einer jungen Dame, die kam, zu einem Diener Gottes, der uns gelehrt hat, in der Bibelschule in Bonn. Und die sagte, Bruder Guy, ich verstehe nicht, ich bin so Gott hingegeben und ich bete für so viele Menschen. Und die Gebete für diese Menschen, die werden beantwortet, eins nach dem anderen. Ich sehe, das ist so großartig. Aber Bruder Guy, ich verstehe nicht. Ich habe mein ganzes Leben mit Krankheit zu kämpfen. Und auch aus den finanziellen Nöten, da komme ich nicht heraus. Warum? Und da sagte er, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Sagte, weil aus diese Dinge, um die zu überwinden, das ist nicht mit Gebet, sondern dazu brauchst du Glaube an die Verheißungen Gottes, auf die du dich stellen musst. Siehst du, wenn wir nicht geistlich heranwachsen und nicht aus dem Babyalter herauskommen, dann sehen wir alles immer nur aus der einen Blickrichtung. Aber der christliche Glaube, der ist so vielseitig und so unterschiedlich in den vielen Dingen, wie unser natürliches Leben auch selbst. Unser Körper, der kann nicht nur von Heidelbeeren leben. Ist ja so ein Trend, Heidelbeeren sind ja so super gut. Die sind auch super gut, ne? Die sind so, was die alles haben. Ich weiß die Ausdrücke gar nicht, aber es macht ja nichts. Aber ich kenne auch jemanden, die waren so gute Heidelbeeren, die haben sich dann nur noch von Heidelbeeren ernährt, eine Woche lang, und dann haben sie Magenprobleme bekommen. Waren Amerikaner, also keine Sorge, in Amerika. Ja, unser Körper, der braucht viel mehr, der braucht Mineralien, der braucht Kalorien, der braucht Spurenelemente, der braucht dies und das. Vielseitig, ausgewogen, absolut gerundet, wenn wir uns so ernähren, dann haben wir auch den Körper gesundheitlich viel besser drauf. Also, es ist nicht immer nur das Gebet. Nicht immer nur die Handauflegung. Und das hat alles seinen Platz. Also ich spreche da überhaupt nichts dagegen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube, ihr versteht mich nicht falsch. Aber wir wollen das in die richtige Richtung rücken. Wir wollen besser werden im Überwinden. Amen. Wie machen wir das? Praktisch, ganz praktisch. 2. Petrus, Kapitel 1. Lest zu Hause, das ganze Kapitel ist so bereichernd, ist wirklich so viel. Aber wir lesen von den Versen 3 bis 4. Da sagt uns Gott durch den Apostel Petrus eine Tatsache, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und durch seine Herrlichkeit und Tugend. Gott hat uns alles gegeben, was du und ich jemals benötigen, um ein gottgefälliges Leben zu leben. Wir gehen weiter, wir könnten viel darüber sprechen. Vers 4. Und da heißt es dann, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Soweit in diesem Vers. Große, kostbare Verheißungen, die haben wir bekommen. Und trotzdem ist noch nicht alles erledigt. Gelöst, überwunden. Und im Vers 5, da kommt eben diese große Erleuchtung, die der Apostel Petrus uns gibt. Der sagt dann nämlich, weil wir das alles bekommen haben von Gott, deshalb sollen wir etwas tun. Moment. Ich soll was tun? Ja, wir sollen was tun. Im Vers 5 heißt es, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Wir sollen allen Eifer daran setzen. Und dann heißt es, dem Glauben sollen wir die Tugend zuordnen, der Tugend die Erkenntnis. Und wir springen aber gleich zum Vers 6. Der Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, und der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren. Der Apostel Paulus nennt in diesen, Petrus nennt in diesen Versen 7 Dinge, die wir zutun sollen, zu dem, was Gott uns gegeben hat. Ich greife mir das standhafte Ausharren jetzt einfach mal heraus. Das standhafte Ausharren, können wir zum nächsten Vers auch gehen, im Hebräer 10, Vers 36. Da heißt es, das standhafte Ausharren, auch Geduld genannt, tut euch Not, Und dann heißt es, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen erlangt. Standhaftes Ausharren oder Geduld tut uns Not. Und nach dem vorhergehenden Schriftabschnitt, wo wir gelesen hatten, da heißt es, das sollen wir hinzutun. Wir sollen Geduld unserem Leben hinzutun. Wisst ihr, manchmal sind wir in einem Problem oder in einem Lebensumstand, einer Situation, einfach so lange drin, weil wir da nicht mit Geduld, mit standhaften Ausharren drin sind. Und ich will mal klarstellen, Geduld ist nicht, dass Gott uns eine schwierige Situation sendet, damit wir geduldig werden. Gott tut das nicht. Geduld ist die inwendige Kraft, die Fähigkeit in uns drin, trotz der Umstände, die um uns herum sind, standhaft zu bleiben und zu wissen, das ist mein Weg. Ich weiß, es sieht komplett anders aus. Es sieht aus, als ob überhaupt nichts funktioniert. Aber ich weiß, es ist der richtige Weg. Und diese Umstände, diese Adversitäten, diese Stürme, die gegen mich schlagen, diese Stimme, die mich anschreit, von all dem lasse ich mich nicht abbringen. Ich bin standhaft in der Situation und ich komme dadurch. Das ist Geduld, die inwendige Kraft, den Kurs beizubehalten gegen alle Dinge, die gegensätzlich sind und gegen mich kommen. Amen. Die innerliche Kraft, welche mir die Spur halten lässt, egal was um mich herum geschieht. Vier Punkte. Ich habe es in vier Punkten unterteilt. Jemand könnte 3 Punkte machen, ein anderer macht vielleicht 10 Punkte. Aber ich habe gedacht, ich mache 4 Punkte und dann schauen wir uns das in der Praxis an. Wie mache ich das? Dass ich diese innerliche Kraft in mir immer weiter vorantreibe, immer besser darin werde. Weil ich bin derjenige, ja, der die dazu tun muss. Erinnert ihr euch? Haben wir gelesen? Ist nicht Gott. Gott hat uns die Verheißungen gegeben, aber ich bin derjenige, der standhaftes Ausharren dazu tun muss. Ist übrigens bei der Frucht des Geistes, ist das eine davon, Geduld. Also, wie machen wir das? Nummer 1, festige deine Beziehung mit Gott und mit seiner Wahrheit. Festige deine Beziehung mit Gott und in seiner Wahrheit. Wie machen wir das? Wie festigen wir denn im Natürlichen eine Beziehung? Ja, ich sehe dich nächstes Jahr wieder. Tschüss. Nee, das ist nicht, wie man eine Beziehung festigt. Eine Beziehung festigt man zuerst, dass man Zeit miteinander verbringt. In der Wahrheit. Gott liebt mich. Gott ist immer für mich. Gott wird mich nie verlassen. Sein Wort ist wahr. Ja, aber es ist doch komplett etwas Gegensätzliches, das gegen mich kommt. Ja, das ist wahr, richtig. Es kommt gegen dich. Wir sind nicht Christen, die den Kopf in den Sand stecken. Es ist wahr. Aber Wahrheit ändert das, was wahr ist. Wahrheit, wenn wir uns auf die Wahrheit stellen und nicht davon runtergehen, dann ändert das, was wahr ist in meinem Leben. Aber noch nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, was Gott über mich sagt. Wenn ich da standhaft ausharre, draufbleibe, in diese Richtung weitergehe und mich nicht davon abbringen lasse, dann ändert das, was wahr ist in meinem Leben. Aber nicht mit Gott übereinstimmt. Amen. Das ist ein guter Platz, wo wir Amen sagen können. Sein Wort ist wahr. Finde heraus, was das Wort Gottes über deine Situation sagt. Ja, aber da muss ich doch von der Couch aufstehen. Ja, da müssen wir von der Couch aufstehen. Ja, mit den modernen Techniken kann man es auch von der Couch machen. Aber wir müssen ins Wort gehen und herausfinden, was sagt Gott. und dann mit seinem Wort übereinstimmen. Nummer zwei, sein Wort ist vollkommen. Die Integrität von seinem Wort ist unantastbar. Es ist die höchste Autorität in unserem Leben. Gott sagt, was er meint. Und Gott meint auch das, was er sagt. Und Gott ist groß genug, dass er dahinter steht und dass er das vollbringt. Gott sagt, was er meint. Und Gott meint, was er sagt. Und er ist groß genug, dass er das in Realität umsetzt und bringt. Kenne sein Wort und glaube sein Wort. Ich erinnere mich nochmal an jemanden in der Bibelschule, der uns gelehrt hat. Und als er reinkam, sagte er, da sind zwei Personen hier und ihr könnt das Wort, das ich euch bringe, nicht empfangen, weil ihr habt ein Problem in eurer Ehe und ihr habt gebetet zu Gott, dass er im Herzen eures Partners wirkt. Und es hat sich aber nichts geändert. Und deswegen glaubt ihr Gott nicht, dass er wirklich Gebet erhört und Gebet beantwortet. Und dann sagte dieser Bibellehrer, der sagte, aber Gott sagt euch, ich habe dein oder euer Gebet gehört. Und ich bin an das Herz herangetreten von euren Ehepartnern, aber eure Ehepartner wollten nicht. Jeder hat seinen eigenen Willen. Und er sagte, also ich habe euer Gebet gehört, ich habe euer Gebet beantwortet, ich bin tätig geworden, aber Gott, der so voll Liebe ist, der ist auch so gerecht, dass er nicht über den Willen, den freien Willen, den er jeden Einzelnen von uns gegeben hat, darüber geht. Und er sagte, Gott hat es gehört und das hat diese beiden Menschen freigesetzt, dass sie die Lehre empfangen konnten. Ansonsten hätten sie es nicht annehmen können. Und das ist auch für dich und für mich. Wenn du in einer Situation bist, die sich hinzieht, hingezogen hat, du gebetet hast, du hast Glaubensgeschwister mit einbezogen, die mit dir stehen, aber es scheint nichts zu tun. Gott hört immer Gebet. Lass dich nicht, weißt du, von deinen eigenen Erfahrungen oder auch vom Feind in die Ecke dringen und dann sagen, hey, du, das funktioniert nicht. Da gibt es keine Lösung zu. Wenn das Wort Gottes dir eine Verheißung für eine bestimmte Situation gibt, dann bleib auf dieser Verheißung. Und ich sage jetzt was Drastisches, dann stirb mit dieser Verheißung, wenn das sein muss. Aber Gott lässt es nicht so weit kommen. Er hat immer eine Lösung, wenn wir irgendwo drin sind. Weil er ist wahrhaftig. Sein Wort ist absolute Autorität. Und sein Wort ist Integrität. Er ist kein Mensch, dass er lügt. Er ist kein Mensch, dass er seine Meinung ändert. Er ist wahrhaftig. Bleib in der Wahrheit. Spreche die Wahrheit aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, wenn ich irgendwo in einem Schlamassel stecke, dann fällt es mir leicht, nicht darüber zu reden. So gut bin ich schon. Aber mir fällt es schwer, das Richtige zu reden. Aber wir müssen die Wahrheit darüber aussprechen. Weil nur Wahrheit ändert das, was wahr ist. Pastor Hagen, ihr kennt Pastor Hagen vom Namen vielleicht her. Er sagte aus seiner Kindheit, und die waren arm, die waren bettelarm über lange Zeit. Ich weiß, man kann das kaum glauben, wenn man sieht, was da mittlerweile daraus geworden ist, aus diesem Dienst. Aber die waren bettelarm. Und dann sagt er, sie haben die Dinge angesprochen in der Familie. Und als sie eine Weile darüber gesprochen hatten, was können wir im Natürlichen tun, machen wir alles richtig und so weiter und so fort, sagte der Vater von Pastor Hagen immer wieder, well, liebe Ehefrau, liebe Kinder, das ist einfach eine weitere Gelegenheit, dass Gott zeigen kann, dass sein Wort wahr ist. Und dieser Pastor Hagen sagt, aus jeder Situation, aus jedem Umstand sind sie immer durch den Glauben auf das Wort Gottes herausgekommen. Und so ist es auch mit dir und mit mir. Amen. Wenn wir wachsen und nicht im Babyalter bleiben, die unverfälschte Milch des Wortes in uns aufnehmen, dann fällt es uns leichter zu glauben. Und dann wird es überwinden, leichter. Und dann kommen auch wir an den Punkt, wie der Apostel Paulus. Ich umschreibe das jetzt, wo er sagte, eine Widrigkeit, noch ein Umstand, komm her. Nummer 3. Prüfe, untersuche die Situation oder dein Leben von Zeit zu Zeit und korrigiere, wenn notwendig. Gerade wenn wir in einem Umstand oder in einer Lebenssituation sind, der sehr lange anhält und sich scheinbar nichts darin ändert. Du, dann lass unser Leben überprüfen. Dann sei ehrlich mit dir und mit Gott. Nicht mit deinen Glaubensgeschwistern, dass du jeden alles erzählen musst, sondern dein Vater hat dich doch lieb. Er hat mich lieb, er ist mein Vater. Ich kann mit ihm sprechen. Ja, und sag, Herr, ich habe alles getan, was ich weiß, was ich zu tun habe, aber es ändert sich nichts. Ist irgendetwas in meinem Leben? Erinnert ihr euch an den Psalmisten? Er hat sein Herz durchsucht. Er hat damals den Herrn gebeten, sein Herz zu durchsuchen, ob da irgendwo eine Ungerechtigkeit ist, ob da irgendetwas nicht stimmt in seinem Leben. Lasst uns das tun, von Zeit zu Zeit, mit unserem Vater. Gott kommt nicht und sagt, ach Mensch, siehst du, da hast du es nämlich verpasst und deswegen ist es jetzt vorbei mit dir oder so? Nee, Gott, unser Vater, ist derjenige, der am meisten interessiert ist, dass unser Leben vorangeht. Er ist mehr daran interessiert als du in deinem Leben und als ich in meinem Leben. Na, lass uns auch nicht auf diese Lüge des Teufels reinfallen, dass wir beschämt wären vor unserem Vater. Er kennt sowieso alles durch und durch. Lass uns unser Leben korrigieren. Römer hilft uns da sehr stark. Römer Kapitel 12, Vers 1 und Vers 2. Vers 1 sagt nämlich, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wisst ihr, dass das eine der größten Wahrheiten ist für uns als Christen überhaupt, um ständig in der Kraft des Überwindens zu leben? Wir alle leben in der Welt. So viel prasselt auf uns ein. Lebensumstände, die Medien, die Familien, die Geschwister, die Umgebung, die Arbeit und so weiter und so fort. Und manchmal kann es sein, dass wir aus dem Willen Gottes ein lebendiges Opfer für ihn zu sein, heraustreten oder da nicht wirklich drin sind. Das heißt nicht, dass wir keinen Spaß am Leben mehr haben sollen, aber es heißt, dass wir wirklich den Willen Gottes tun sollen in unserem Leben, lebendig, für ihn leben, mit allem drum und dran, von Kopf bis Fuß, durch und durch, außenrum. Das macht dann erst richtig Spaß, weil dann treten wir ein in dieses Abenteuer mit dem besten Ausgang überhaupt, mit der kompletten Kraft vom Heiligen Geist in uns, ständig zu unserer Verfügung, ein geheiligtes Leben zu leben für den Herrn. Was ich damit sagen will, von Zeit zu Zeit, lasst uns unser Leben einfach durchforschen vor dem Herrn, du mit dem Herrn. Und wir finden dann heraus, warum will ich denn dieses oder jenes machen? Ich will nicht in die andere Stadt ziehen, wo ich 5 Euro mehr bekomme pro Stunde, aber da ist vielleicht keine Gemeinde des vollen Evangeliums, keine Gemeinde, die wirklich Glauben lehrt. Und ich reiße dann meine Familie, meine Kinder heraus, bring die dahin, es sind 5 Euro mehr, aber ich habe die herausgenommen, wo wirklich gute Nahrung für Leben gelehrt wird. Solche Dinge, was ist mein Motiv für meine Pläne? Das heißt nicht, wenn du ein Jobangebot hast von einer anderen Firma in einer anderen Stadt, geh nicht hin. Nein, es heißt, geh vor Gott hin. Ist das dein Wille für mich? Oder ist das einfach der Traumjob, den ich schon ewig mir herbeigesehnt hatte und jetzt wird er mir auf dem Silbertablett serviert? Der Teufel bringt viele Dinge auf dem Silbertablett. Die schauen toll aus, aber danach merken wir, oh, es war doch ein Fehler. Lasst uns das tun. Lasst uns vor Gott gehen, Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir das getan haben und Korrekturen gemacht haben in unserem Leben, dann ist das Nächste, was im nächsten Vers steht, im nächsten Kapitel vom Epheser Kapitel 6, Vers 13 und 14. Entschuldigung, war ein bisschen falsch mitgeteilt. Dann sollen wir die ganze Waffenrüstung anziehen, damit wir am bösen Tag widerstehen. Und dann sagt er uns hier, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, wir haben geprüft, ja, das passt, wir haben korrigiert, ja, ich habe korrigiert, und dann sollen wir uns behaupten. Nicht davon abgehen, behaupten, damit wir uns behaupten können. Und im Vers 14 steht dann nochmal, so steht nun fest. Du hast all das Vorherige getan, dann bleib stehen. Aber es ändert sich nichts. Nee. Bleib stehen. Bleib stehen. Es wird sich ändern. Die Wahrheit, die Gott dir gegeben hat in seinem Wort, in dein Herz hinein, bleib stehen darauf und wanke nicht. Geh nicht davon ab. Es trifft ein. Halleluja. Zweifle nicht. Fest stehen bleiben. Sei ermutigt. Der Jesaja sagte, auch in so einer ähnlichen Situation spricht er über Israel. 40, Kapitel 28, Vers 29. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Erden, die Enden der Erden geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke. Genug dem Unvermögenden. Amen. Halleluja. Ermutige dich selbst im Wort, wie es der David gemacht hat, wie alles am Boden war, wie sie hatten den großen Sieg errungen, sind nach Hause zurückgekehrt, sahen ihre Stadt, ihre Häuser niedergebrannt, ihre Frauen, ihre Kinder entführt von einem anderen Feind. Selbst seine Gefolgsleute wollten ihn steinigen. Was hat der David gemacht? Er hat sich ermutigt im Wort Gottes. Ihr wisst das alle schon, aber ich höre nicht auf, das einfach immer wieder zu sagen. Wie auch Heidrun uns heute Morgen daran erinnert hat, was das Wort sagt. Wir sollen nicht all die Vorteile vergessen, die Gott für uns getan hat. So hat sich auch der David ermutigt. In dem Wort. Das ist nicht einfach schwarze Tinte auf Papier oder welche Farbe deine Bibel auch immer hat oder auch wenn sie elektronisch ist. Das ist lebendig und aktiv, das Wort, wenn wir es in uns aufnehmen, in unserem Herzen und es glauben. Es macht uns stark. Und die Nummer 4, nachdem wir all das getan haben, hab Frieden. Und tue weiter das, was du weißt, was das Richtige ist. Habe Frieden und tue weiter, was du weißt, dass das Richtige ist. Lass dich nicht von diesem Frieden abbringen. Galater Kapitel 6, Vers 9 sagt uns, lasst uns aber nicht müde werden im Gutes tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Amen. Und dieser großartige Vers in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Und sie haben überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das Blut des Lammes, das ist einfach für uns. Wir sind in diesen ewigen Bund eingetreten. Aber wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, das Wort unseres Zeugnisses. Da müssen wir dranbleiben. Lass uns nicht abweichen von der Wahrheit. Lass uns da fest drauf stehen, auch mit unserer Bekenntnis. Und ich hatte vorhin schon mal erwähnt, wenn notwendig, nimm es mit ins Grab, weil die sind nicht davon abgewichen, von dem die Bibel hier schreibt, die waren fest drauf gestanden. Und die sagten, hey, auch wenn wir sterben, wir wandeln da nicht davon ab. Erinnert ihr euch noch an die drei Typen? Den Fred, den Hans und den Schorsch? Sadrach, Misach, Abednego. Die drei waren es. Ich habe sie verwechselt. Die in den Feuerofen geworfen wurden, die sagten auch, nee, da gehe ich nicht weg davon. Wir bleiben dabei. Und dann waren es auf einmal vier im Feuerofen und die kamen raus, die drei, und die haben nicht mal nach Rauch gerochen. Deren Wächter oder Soldaten, die sie ins Feuer geworfen hatten, die waren verbrannt, aber die sind nicht gewankt. Und auch du und ich, wir werden nicht nach Rauch riechen, wenn wir durchs Feuer gehen und sein Wort beherzigen. Ich erinnere mich selbst noch an eine Zeit, ich war mal im Krankenhaus, eine schlimme Verletzung. Und wenn ich das so sage, geht nicht um mich. Also sagt nicht der arme Kerl, ich bin kein armer Kerl, ich bin ein reiches Kind Gottes. Ich sage das nur, um das darzustellen. Also es ging um Leben und Tod. Und dann, die Ärzte kamen immer und die sagten immer, ach, die Werte zeigen nichts an und so weiter und so fort und es wird nicht besser, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und ich konnte den Ärzten allen Ernstes ins Gesicht schauen und konnte sagen, haben Sie keine Sorge, es wird besser. Und die sagten, ja, der hat nicht nur die Lunge verloren, der hat auch den Verstand verloren oder was auch immer. Aber das sagte ich auch nicht, weil ich sagte, hey, ich sag euch, es wird besser. Nee, ich sagte in ganz sanfter Stimme, es wird besser, macht euch keine Sorge. Und es wurde ja auch besser. Und sonst wäre ich ja nicht hier. Also preist den Herrn. Aber was ich da gemacht habe in dieser Zeit, ich habe mich ins Wort hineingetan. Ich konnte nicht lesen wegen der Schwachheit, aber ich hatte so einen iPod und da konnte ich hören. Es sind Leute zu mir gekommen, die hatten mir das Wort vorgelesen. Ich mit meiner Frau hatte eine Absprache getroffen, weil es um Leben und Tod ging. Ich wollte keinen Besuch, der nicht glaubt. Dazu galt auch meine Familie. Es waren drastische Maßnahmen, aber wenn es um Leben und Tod geht, muss man Prioritäten setzen. Und das haben wir gemacht. Und die haben wir alle vergeben. Das ist alles okay, also macht euch. Aber weißt du, du musst manchmal in deinem Leben Prioritäten setzen. Und das heißt aber auch, dass es sogar manchmal Menschen gibt in deiner näheren Umgebung, die dadurch vielleicht verletzt sind. Du willst sie nicht verletzen. Aber du musst es von der Situation her abwägen, was das Wichtigste eben ist in dieser Situation. Also es sind manchmal keine leichten Entscheidungen, aber wir Christen sind keine Weichlinge. Christsein ist nichts für Weichlinge. Christsein ist etwas für diejenigen, die wirklich mutig sind. Und wir sind mutig, alle hier im Raum. Und deswegen müssen wir vorangehen. Und dann kam die Zeit, da war ich dann weg von der Intensivstation und da war ein Länderspiel, September 2009. Und ich sagte, okay, jetzt läuft ja alles so aus langsam. Und jetzt schaue ich das Länderspiel an. Dann war ich da 15 Minuten, habe es angeguckt und dann der Heilige Geist in mir drin, fängt das Kratzen an. Sagt, nee, es ist keine Zeit nachzulassen. Bleib weiter im Wort, ernähr dich weiter von der Wahrheit. Dann habe ich ausgeschaltet, habe da weiter dem Herrn zugehört. Also, jetzt, wenn ich das machen würde, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche im Wort bleiben, jetzt wäre es unverantwortlich, weil ich habe andere Verantwortungen. Ich muss was arbeiten, damit Geld für die Familie reinkommt. Ich habe andere Verpflichtungen, denen ich nachgehen muss. Aber zu dieser Zeit, in der Situation, ich hatte auf die Führung vom Heiligen Geist gehört und habe das getan. Ich bin stehen geblieben, obwohl die Stimmen mich angeschrien hatten, die gegenteilig waren, obwohl der Wind geblasen hat, der gegenteilig war, die Umstände, die hervorragend ausgebildeten Mediziner mit all den medizinischen Möglichkeiten, die es heute gibt, die mir das Gegenteilige gesagt haben. Aber ich war auf dem stehen geblieben, was das Wort sagt, die Wahrheit. Und die Wahrheit hat geändert, was wahr gewesen ist in meinem Leben. Die Wahrheit, was wahr gewesen ist, war Diagnose, es gibt keine Rettung. Aber die Wahrheit sagt, durch meine Striemen bist du geheilt. Die Wahrheit sagt, Ich bin der Gott des Lebens und nicht des Todes. Die Wahrheit für mich war, ich habe noch so viel zu tun, meine Zeit ist noch nicht da und schon gar nicht wegen einer Krankheit. Wir alle können überwinden, liebe Geschwister. Oh, okay, wir machen schnell. Da springen wir drüber. Im 1. Korinther 10, Kapitel 13, da gibt uns der Apostel Paulus eine großartige Ermutigung. Er sagt nämlich, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über Vermögen versucht wird, sondern er wird sogleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine ermutigende Schriftstelle. Niemand von uns hatte einen Test, eine Versuchung, einen Umstand, eine Situation durchlebt, die zu schwer ist, die zu hart ist, auch wenn dir oder mir das persönlich mal so vorkommt. Gott sagt es in seinem Wort, er gibt uns den Ausgang. Und ich will euch ein Zeugnis erzählen von einem Mann, der heißt John G. Lake, war ein Missionar, 1870 bis 1930 oder so hat er gelebt, war ein Missionar in Afrika und er war an einem Punkt in seinem Leben, da war seine Frau schwer krank und so krank, dass seine Freunde sagten, du mach klar Schiff mit Gott, sie geht. Aber was er gemacht hat, er hat seine Bibel genommen und hat seine Bibel aufgeschlagen. Er ist nicht verzagt in dem Moment, obwohl das, jeder kann sich's vorstellen, das ist eine fürchterliche Nachricht. Er hat nicht verzagt, sondern er hat das getan, was er wusste, was richtig ist. Er hat nicht aufgehört, Gutes zu tun. Er hat seine Bibel aufgeschlagen und in dem Fall für sie ist er aufgeschlagen worden in Apostelgeschichte 10, 38, wo der Herr sagt, wo Gott spricht, dass er Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Das war der Vers. Und dann hat dieser John G. Lake eine Offenbarung bekommen und sagte, oh, Gott hat Jesus gesalbt und Jesus ging umher und hat alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Also hat er die Offenbarung bekommen, Krankheit ist gar nicht von Gott, Krankheit ist vom Teufel. Und Jesus hat aber alle geheilt. Und Jesus ist der Gleiche, gestern, heute und für alle Zeit. Er sagt, meine Frau wird nicht sterben, sie wird leben. Und er sagte dann zu seinen Freunden, ich werde für meine Frau beten und die wird nicht sterben, die wird leben. Und die sagten, ja gut, der ist jetzt auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen vom Kopf her durch diese schwergreifende Nachricht. Aber er hat für seine Frau gebetet und stellt euch vor, was passiert ist. Die wurde geheilt. Und wegen dieser Offenbarung, die dieser John G. Lake erhalten hat, hat er sein Leben voll und ganz Gott zugeschrieben, hingegeben, geweiht und hat dadurch die Kontinente von Afrika, Südafrika und von Amerika mit dem Wort Gottes so stark beeinflusst. Er hat nicht aufgehört, Gutes zu tun. Er hat nicht aufgehört, das Richtige zu tun. Und ist es okay, wenn wir noch 7 Minuten weitermachen? Dann erzähle ich euch noch ein Zeugnis. Ich weiß, ich überziehe die Zeit wahrscheinlich schon. Es gibt noch ein Zeugnis. Da war noch ein Mann, der war auch auf einem Totenbett gelegen, seit 16 Monaten schon. Und für den gab es keine Rettung. Der hatte, 5 unheilbare Krankheiten. Und jeder Arzt von der damaligen Zeit, sogar die besten Ärzte kamen und sagten, es gibt keine Rettung für dich. Und auch die besten Diener Gottes kamen. Und da sagte einer, mach dir keine Sorgen, mein Junge, es ist bald vorbei. Nur noch ein paar Tage, dann ist es vorüber. Aber auch dieser junge Mann, und der hatte keine solche Gemeinde, die du und ich jetzt haben, der hat nicht aufgegeben. Der hat manchmal einen Tag oder einen halben Tag gebraucht, um eine Seite von seiner Bibel zur anderen zu schlagen, weil er gelähmt war im Bett. Und dann hat ihn Gott hingeführt zu Markus Kapitel 11, Vers 23 und 24. Dort, wo es heißt, wenn du in deinem Herzen glaubst und nicht zweifelst, sondern das glaubst, was du sagst und zu dem Berg sprichst, in dem Glauben, dann wird der Berg sich eben bewegen. Und es wird genau so eintreffen, wie du es gesagt hast. Und ich umschreibe das jetzt einfach ein bisschen. Aber er hat sich daran festgehalten und auch an dem nächsten Vers. Wenn wir beten, dann sollen wir im Glauben zum Herrn beten und glauben, dass wir empfangen haben, wenn wir gebetet haben. Und daran hat er sich festgehalten. Und er stand auf von diesem Totenbett. Und weil er von diesem Totenbett aufgestanden ist, bist du heute in der freien christlichen Gemeinde in Suhl. Der Mann, von dem ich spreche, ist Kenneth E. Hagin. Er hat Gott geglaubt, er hat Gott gehorcht. Wegen ihm heißt euer Pastor Fred Uwe Winkler, weil er ist durch seinen Dienst auch in die Bibelschule nach USA gekommen. Und er unterrichtet diese Gemeinde in dem Glauben, was logischerweise Jesus ist. Über allem. Aber was der Gehorsam eines Menschen ausgemacht hat, dass wir alle diese frohe Botschaft mit dem starken Glauben auch empfangen und auch leben können und sollen, das ist der Wille Gottes für uns. Wir sind hier keine Ausnahme. Er ist für uns. Okay? Wenn wir nicht aufgeben, werden wir immer überwinden. Immer. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes immer in unserem Leben sehen. Jede Situation. Ganz am Anfang von diesem heutigen Gottesdienst im Lobpreis hatten wir ein Lied gesungen. Und da kam der Refrain oder die Wiederholung oder der Chorus drin vor. Nichts ist unmöglich für Gott. Weißt du, das sind nicht nur wunderbare Worte, die sich so melodiös anhören. Das ist die Wahrheit. Nichts ist unmöglich für Gott. Alles ist möglich für ihn. Lasst uns, jeder Einzelne von uns, uns wirklich ans Herz packen und sagen, Herr, wir glauben dir. Ein Zitat von diesem John G. Lake, als er sein Leben dem Herrn gegeben hat. Er sagte, das Größte nach seiner Erfahrung ist, die größten Siege und die große Kraft Gottes wird in einem Mensch freigesetzt, in dem Maß, in dem er sich Gott hingibt, in dem er sich Gott heiligt. Deswegen sagte ich vorhin auch, es ist gut, wenn wir hin und wieder einfach mal anschauen, unser Leben. Hey, bin ich auf dem Weg? Das, was ich tue, tue ich das wirklich für dich? Oder ist es einfach nur der Traumjob, die Traumidee, die ich habe, die ich nachvollziehen will? Du, wenn das der Fall ist, hey, dann in der stillen Stunde mit dem Herrn, tu Buße, kehr um zu ihm und sag, Herr, Mensch, das ist ganz toll, was ich da vorhab, aber ich will das, was du willst, weil ich will deine Macht, ich will deine Kraft, ich will deinen Heiligen Geist, ich will deinen Willen für mein Leben. Das ist das größte Abenteuer, welches du und ich hineintreten können. Und in dem gleichen Atemzug, wo ich das sage, ist es das einfachste Abenteuer, ein gottgeweihtes Leben zu leben? Nein, nein, es hat Herausforderungen. Weißt du, es kommen Probleme auf dich zu, die in einem anderen Leben vielleicht nicht auf dich zukämen. Aber derjenige, der die Welt überwunden hat, der ist in dir und in mir. Und der überwindet. Und durch ihn überwinden wir. Und es ist das beste Leben, was wir leben können. Wie auch immer das für jeden Einzelnen von uns aussieht. Aber lasst uns mit dem zum Schluss kommen. Denkt daran, derjenige, der das Universum, die Welt, die Erde, alles, was auf der Erde ist, dich und mich geschaffen hat, in seinem unausforschlichen Weisheit, Güte, Liebe, Kraft, Stärke, Gnade, Sanftmut. Wunderbarer Herr, der lebt in dir und er lebt in mir. Was gibt es denn in der Welt, was es mehr wert ist, dazu Nein zu sagen, nee, mein Plan ist besser. Lasst uns mit ihm abstimmen. Ist das das, was du von mir möchtest? Er hat den besten Plan für dich. Er ist ein liebender Vater. Er ist auch nicht ein Vater, der dich nur liebt und dann sagt, ah, das kann ich jetzt doch nicht, da fehlen mir die Mittel dazu. Nein, er ist nicht begrenzt. Er hat unerschöpfliche Mittel für dich und für mich parat. Lasst uns daran festhalten. Und wir haben heute gehört, es kommt nicht automatisch. Wir wissen, Gott ist immer treu und er erfüllt, was er verheißen hat. Aber wir müssen unseren Teil tun. Also lasst uns nicht passive Menschen sein, sondern aktiv überwinden. Die vier Punkte waren: Glaube Gott, bleib fest und festige deine Beziehung mit ihm und mit seiner Wahrheit, also Zeit mit ihm verbringen. Gib seinem Wort die höchste Priorität in deinem Leben. Prüfe, examiniere dein Leben von Zeit zu Zeit oder die Situation. Steh fest und tue weiter Gutes, das, was du weißt, was richtig ist. Amen. Amen. Dann lasst uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit, Vater, von jedem Gottesdienstbesucher, von meinen gläubigen Geschwistern, die hier sind. Vater, ich vertraue, dass dein Wort, wie du sagst, lebendig ist und kräftig ist. Ich vertraue darauf, Vater, dass dein Wort durch ihre Ohren in ihr Herz eingedrungen ist und es dort einen guten Boden findet. Und dass dein Wort gute Frucht hervorbringt, Vater, in ihrem eigenen Leben, Herr, so dass sie mehr und bessere Überwinder werden, so dass das heutige Wort ihnen hilft, Vater, dass sie sich neu dir hingeben, Vater, dass sie deinen Willen tun wollen, nicht nur in den großen Dingen, auch in den kleinen Dingen, Vater. Und Vater, dass sie dann deine Güte, deine Liebe, deine Kraft, deine Macht, deine Führung, dich mehr erleben als jemals zuvor. Und dass sie diese Überwinder werden, von denen dein Wort spricht, wie du sie ja jetzt schon ansprichst, mich eingeschlossen, selbstverständlich. Ich danke dir, Vater, für dein wunderbares Wort. Du lehrst uns durch dein Wort. Du ziehst uns durch dein Wort zu dir hin. Und wir sind so dankbar, dass wir dein Wort heute haben für uns. Ich segne jeden Einzelnen, Vater. Ich danke dir für die Menschen hier und dass du sie weiterführst auf ihren Lebensweg. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen.